Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts bei Teltarif.de. Hallo Alex.
Hallo Markus.
Du beschäftigst dich ja bei uns unter anderem mit Verbraucherthemen. Da geht es momentan so ein bisschen auch darum, wie es mit DSL-Anschlüssen weitergeht, vor allen Dingen, oder auch mit Kabelanschlüssen, weil viele Kunden haben ja Preiserhöhungen von ihrem bisherigen Anbieter angedroht bekommen.
Genau, wir haben das ja ein bisschen aufgeteilt. Du hast ja zum Beispiel auch schon über die Preiserhöhungen bei Streamingdiensten berichtet. Da gab es ja, glaube ich, auch schon mal hier einen Podcast dazu. Und ich habe mir das jetzt mal ein bisschen angeschaut, wie das bei DSL, Internet, Kabel-TV und so weiter aussieht. Und zwar gar nicht jetzt nur in Bezug auf den Preis, sondern vor allem auch auf die in Bezug auf die regulatorische Sache. Also wie geht der Verbraucher am besten vor, wenn er so einen Brief bekommt, in dem ihm die Preiserhöhung angekündigt wird?
Okay.
Genau, das ist ja so, dass die Provider in dem Fall dann meistens...
Kann ja auch jeder nach wie vor betroffen sein, weil das ja sukzessive vonstatten geht. Bei Vodafone ging das ja irgendwie schon im Herbst vergangenen Jahres los und nach sind immer mehr Kunden betroffen.
Genau, bei 1&1 gab es das jetzt auch gehäuft im DSL-Bereich und so ziehen jetzt so nach und nach auch die anderen Anbieter nach. Also manche machen es ja ein bisschen eleganter, dass sie praktisch das durch die Einführung neuer Tarife machen, dass sie da die Preise erhöhen. So wird es ja auch im Mobilfunkbereich dann teilweise gemacht. Die drei Netzbetreiber haben ja auch, also die Mobilfunknetzbetreiber haben ja jetzt auch, sage ich mal, durch die Hintertür dadurch die Preise erhöht, dass sie einfach teurere Tarife für Neukunden eingeführt haben.
Das hat ja sogar im Festnetzbereich die Telekom gemacht, wenn man so will.
Genau, ja. Gleichzeitig hat sie aber auch flexible Tarife eingeführt mit einem Monat
Überkündigungsfrist. Richtig, die starten jetzt Anfang September.
Genau, aber wie ich gerade schon sagte, es stellt sich natürlich immer die Frage, darf der Anbieter das überhaupt? Wie gesagt, wir von Teltarif.de können da natürlich jetzt keine Rechtsberatung geben, weil das dürfen natürlich nur Verbraucherzentralen und Juristen machen. Aber wir gucken uns natürlich schon auch immer an, was steht da in den allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Teil drin. Da gibt es ja dann so Preiserhöhungsklauseln, wo die sich das vorbehalten. Und so, was ich von den Juristen höre, ist es schon so, dass die Provider das dürfen, wenn sie das wirklich auch begründen können. Also wenn wirklich gestiegene Kosten jetzt zum Beispiel bei Energie oder bei Servern oder bei solchen Sachen da sind, dann wäre eine Preiserhöhung schon vertretbar. Allerdings ist es tatsächlich so, dass der Verbraucher dann auch ein Sonderkündigungsrecht hat. Und von diesem Sonderkündigungsrecht machen natürlich dann viele Leute Gebrauch. Gar nicht unbedingt, weil es woanders einen günstigeren Anbieter gibt. Das ist manchmal sogar recht schwer zu finden, dass jemand wirklich günstigere Neukonditionen bietet als das, was man bisher als Bestandskunde bei Kabel-TV oder bei DSL hatte. Aber manche machen es einfach aus Prinzip, weil sie sagen, so, das lasse ich mir nicht bieten. Ich habe zum Beispiel jetzt erst im vergangenen Herbst, habe ich für 24 Monate einen DSL- oder einen Kabelvertrag oder einen Glasfaservertrag abgeschlossen. Und wenn der Anbieter jetzt so dreist ist, dass der innerhalb dieser 24-monatigen Laufzeit mich vor die Wahl stellt, entweder Preiserhöhung schlucken oder Sonderkündigung, dann werde ich auf jeden Fall die Sonderkündigung nehmen, weil das lasse ich mir nicht bieten.
Wobei natürlich so ein Anbieterwechsel immer auch so ein bisschen Risiken mit sich bringt. Klappt das mit Rufnummernportierung? Gehen da möglicherweise auch Features verloren, wie kostenlose Umleitungen zum Handy oder irgendwelche Geschichten? Muss man halt auch berücksichtigen, nicht nur auf den reinen Preis gucken.
Genau, und es ist schon sehr vielen Leuten sehr wichtig, dass das reibungslos verläuft, dass sie halt erstens keine Unterbrechung vom Internet haben, wenn sie zu Hause zum Beispiel im Homeoffice arbeiten müssen, was ja heutzutage mittlerweile bei vielen Leuten der Standard ist. Da kann man sich das einfach nicht erlauben, dass tagelang das Internet dann zu Hause ausfällt oder dass man sein teuer bezahltes mobiles Datenvolumen dann dafür verwenden muss. Aber es geht gerade auch vielen Leuten, die auf telefonische Erreichbarkeit angewiesen sind oder auch Senioren, die zum Beispiel sagen, ich muss wirklich immer die Möglichkeit haben, auch mal einen Notruf abzusetzen. Oder sie haben vielleicht wirklich sogar so ein Hausnotrufsystem zu Hause installiert, das übers Festnetz funktioniert. Da muss tatsächlich auch die Festnetznummer die ganze Zeit erreichbar sein. Und das ist so ein Thema, dem bin ich mal in den letzten Tagen mal ein bisschen nachgegangen.
Okay, mit welchem Ergebnis?
Es ist ja so, dass die Bundesnetzagentur schon seit vielen Jahren empfiehlt, wenn man den Anbieter wechselt, also jetzt sage ich mal regulär zum Beispiel nach Ende der 2 Jahre oder danach dann auch, kann man ja mit Monatsfrist kündigen mittlerweile nach den neuen Regelungen vom TKG, deswegen muss man da ja nicht mehr so lange warten meistens. Und dann ist es ja schon seit vielen Jahren die Empfehlung der Bundesnetzagentur und der dringende Rat, dass man eben nicht selbst beim alten Anbieter kündigt, sondern dass man diese Kündigung den neuen Anbieter durchführen lässt. Also man bestellt praktisch einen Internettarif beim neuen DSL-, Kabel- oder Glasfaseranbieter und teilt diesem mit, dass er bitte den alten Anbieter kündigen möge. Jetzt haben wir uns aber die Frage gestellt, ja, wie ist denn das jetzt, wenn die ursprüngliche Vertragslaufzeit noch gar nicht rum ist, wird dann der alte Anbieter die Kündigung, die nicht vom Kunden eingeht, sondern die vom neuen Anbieter eingeht, wird er die überhaupt akzeptieren? Das ist die große Frage. Und wir kennen da auch Beispiele, wo dann eine Kündigungsbestätigung zwar kam, aber eben zum Ende der regulären Laufzeit, also erst in 12 oder 16 Monaten zum Beispiel. Und dann muss man natürlich da schauen, wie das geht. Und dazu habe ich mal bei der Bundesnetzagentur nachgefragt.
Okay.
Genau, und die Bundesnetzagentur hat gesagt, das sollte kein Problem sein. Die Bundesnetzagentur empfiehlt, dass man auf jeden Fall weiterhin auch dieses Verfahren verwenden soll, wenn man sich jetzt dazu entschließt. Ich habe eine Preiserhöhungsmitteilung bekommen. Ich will auf gar keinen Fall aus Prinzip auch zum Beispiel bei meinem alten Anbieter bleiben, weil ich mir das nicht bieten lassen will, diese Preiserhöhung. Dann sollte man trotzdem diesen Weg gehen, dass man den neuen Anbieter beauftragt gleich mit der Kündigung des Altanbieters. Und gleichzeitig sollte man aber auch dem alten Anbieter das mitteilen, dass da demnächst vom neuen Anbieter eine Kündigung kommen wird.
Also wobei, wenn eine Preiserhöhung mit dem Anbieterwechsel verbunden ist, dann müsste ja der alte Anbieter aufgrund des Sonderkündigungsrechts auch vor Ablauf der regulären Vertragslaufzeit den Vertrag auflösen.
Genau, er muss dich auf jeden Fall aus dem Vertrag lassen. Und das ist ja normalerweise auch kein Problem, wenn du selber die Kündigung schreibst. Aber manche Leute sind ja so weit vorausschauend, dass die schon, sag ich mal, den jetzigen DSL-Anbieter 6 Monate haben. Aber die wissen auf jeden Fall, sie wollen in 2 Jahren dann wechseln und schicken dann schon mal einen Auftrag an den nächsten Anbieter, den sie dann haben wollen. Oder nach 12 Monaten zum Beispiel, dass sie sagen, ich will auf jeden Fall weg, beispielsweise von O2 und will zu Vodafone wechseln oder umgekehrt. Das ist ja dann egal, oder man will zum Beispiel zu 1&1 oder von 1&1 weg. Und dann sind manche Leute so, dass sie das schon einige Monate vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit dann schicken. Und dann bekommt man natürlich eine Kündigungsbestätigung, die zum normalen Vertragslaufzeitende lautet.
Und ja, das ist klar.
Genau, und da muss man jetzt eben bei der Sonderkündigung wegen Preiserhöhung darauf achten, dass man das dann erstens dem neuen Anbieter mitteilt, dass der das eben in die Kündigung, die er an den alten Anbieter schickt, reinschreibt.
Ist die Frage, ob der dann entsprechende Prozesse auch dafür hat.
Genau, aber die Bundesnetzagentur hat uns zugesagt, dass das funktionieren sollte. Und sie hat aber trotzdem empfohlen, dass es natürlich sinnvoll ist, dass wir auch selber unseren alten Anbieter darauf hinweisen, dass da demnächst was kommt. Und dann sollte dieses Missverständnis auch ausgeräumt sein, dass der alte Anbieter denkt so, ah ja, den habe ich ja noch bis zum Ende der 24 Monate. Sondern dann muss klar sein, der Kunde will sofort weg wegen dieser Preiserhöhung.
Ist die Frage, hat die Bundesnetzagentur auch was dazu gesagt, wie dann der Übergang vom alten zum neuen Anbieter vonstatten zu gehen hat? Also nicht, dass jetzt beispielsweise der alte Anbieter, ich sage es mal einfach, am 25. August abklemmt, der neue Anbieter ist aber erst am 10. September soweit.
Genau, das müssen die dann untereinander regeln. Das ist ja schon seit mehreren Jahren so geregelt. Auch bei der Rufnummernportierung im Mobilfunk ist es ja auch so, dass die beiden das untereinander abstimmen müssen, wann da dieser Anbieterwechsel stattfindet. Bei Prepaid kriegen wir zum Teil mit, dass es da nicht so gut funktioniert. Also dass zum Teil dann die Prepaid-Karte schon abgeschaltet ist, aber die Rufnummernportierung ist dann erst 10 Tage später zum Beispiel. Aber im Festnetz darf das nicht passieren. Da hat die Bundesnetzagentur das tatsächlich schon vor Jahren festgelegt. Hier darf keine Versorgungsunterbrechung eintreten. Und wenn sie eintreten sollte, dann ist sogar der alte Anbieter dazu verpflichtet, so lange den Anschluss geschaltet zu lassen, bis der neue Anbieter den wirklich übernehmen kann. Aber wie gesagt, das setzt eben voraus, dass wir als Verbraucher uns auch an dieses Prozedere halten. Also wenn wir einfach von uns aus den alten Anbieter gekündigt haben und dann überlegen wir uns mal 3 Wochen später, oh ja, ich könnte ja mal einen neuen Anbieter beauftragen, so dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn das dann schief geht, dass da eine Versorgungsunterbrechung auftritt oder dass halt auch die Rufnummer vielleicht sogar schon weg ist und gar nicht richtig portiert werden kann.
Das heißt, man muss wirklich das vernünftig vorbereiten, um sicherzustellen, dass es eben tatsächlich durchgehend den Festnetzanschluss auch gibt.
Genau, und dann hat man nämlich auch Ansprüche auf Entschädigung. Da gibt es auch diverse Regelungen, über die wir auf den Ratgeberseiten bei teltarif.de berichten. wenn das dann schiefgehen sollte, also wenn wirklich eine Versorgungsunterbrechung auftritt, weil die beiden das zum Beispiel nicht hingekriegt haben, oder wenn die Rufnummer tatsächlich irgendwie mehrere Tage nicht erreichbar sein sollte, weil die das nicht richtig organisiert haben mit der Übergabe der Rufnummer, dann stehen dem Verbraucher da auch Entschädigungszahlungen zu.
Das klingt zwar schon mal ganz gut, ist natürlich kein Ersatz für die eigentliche Versorgung.
Mhm. Genau, und das sehen wir ja momentan. Wir haben ja momentan diese eine Katastrophe, bei der wir aus Rheinland-Pfalz berichten, wenn es gar nicht um einen Anbieterwechsel geht, sondern wenn das Netz halt wirklich komplett ausfällt. Wir haben ja über diesen Ort Deuselbach in Rheinland-Pfalz berichtet und berichten da auch weiterhin darüber, wo es eine VDSL-Infrastruktur gibt, die von einem anderen Anbieter ist als der Telekom, wo wir das erstmal gerade herausfinden müssen, wer da überhaupt der Anbieter ist. Und da hat es vermutlich einen Blitzeinschlag oder irgendwas anderes gegeben. Wir wissen das noch nicht so ganz genau. Und seit Anfang Juli steht jetzt praktisch das ganze Dorf oder ein großer Teil des Dorfes steht da ohne Festnetz-Internet-Infrastruktur da. Und das hat für die Leute, die da wohnen, den Eindruck, da macht keiner was. Mobilfunknetze sind auch nicht gescheit ausgebaut. Also das ist richtig übel.
Die Frage ist, was macht man in dem Fall?
Ja, wir empfehlen ja normalerweise, dass man vorsorgen soll, auch für einen Netzausfall. Also, dass man zum Beispiel immer auch eine Prepaid-Karte zu Hause hat, die auch aktiv ist, wo man dann alle paar Monate mal guckt, ist die noch aktiv, ist die nicht vielleicht schon abgeschaltet worden, wo man auch relativ schnell dann mal ein großes Datenvolumen drauf buchen kann. Es gibt ja auch Anbieter, die zum Beispiel unlimitierte Tagesflats anbieten. Also, wenn der Ausfall wirklich nur mal 3-4 Tage dauert und man muss wirklich von zu Hause im Homeoffice arbeiten, vielleicht sogar solche Sachen wie Videoschnitt oder Medienbearbeitung machen, dann kann man sich da einfach für ein paar Euro eine unlimitierte Tagesflat buchen für ein paar Tage und hat damit ausgesorgt, ja. Aber wenn es halt so ein Fall ist wie da in Deuselbach in Rheinland-Pfalz, dann ist es halt richtig übel und dann gibt es nicht eine schnelle Alternative. Also das Einzige, was die Leute jetzt im Prinzip noch machen könnten, ist, sich ein Satellitenterminal zu bestellen, bei Starlink zum Beispiel. Aber ich meine, wer kann da mal kurz über 90 Euro im Monat für die Grundgebühr locker machen und dann noch irgendwie ein paar hundert Euro für das Terminal oder für eine Miete? Da ist es dann ein bisschen günstiger. Das kann man, glaube ich, mittlerweile auch mieten bei denen. Da könnte man natürlich sagen, okay, man pumpt das einfach dem alten Anbieter, der jetzt den Ausfall verursacht hat oder nicht behoben hat, dem pumpt man das auf. Aber das ist alles sehr kompliziert. Also da braucht man dann wirklich auch eine Rechtsschutzversicherung oder muss das sich mit Verbraucherschützern dann mit der Verbraucherzentrale mal besprechen, wie man das macht, damit man da hinterher nicht einfach selbst auf den Kosten sitzen bleibt.
Das ist ja schon merkwürdig, dass auch von Behördenseite oder so niemand offensichtlich was unternimmt. Ich meine, Juli bis jetzt, das ist ja durchaus auch ein recht langer Zeitraum schon.
Mhm. Aber das ist halt tatsächlich, ist es eine wahrscheinlich, so wie wir es gehört haben, ist es eine alte VDSL-Infrastruktur, wo es zum Beispiel auch die Frage ist, gibt es da die ganzen Komponenten dann überhaupt noch zu kaufen? Oder hat der Anbieter, der das dort realisiert hat vor 10, 15, 20 Jahren, hat der überhaupt noch Interesse dran, das überhaupt wieder aufzubauen? Weil was ist, wenn die das jetzt für teures Geld wieder aufbauen und in ein, zwei Jahren kommt ein Glasfaseranbieter und sagt, ich erschließe das ganze Dorf mit FTTH, also mit Glasfaser, die wirklich bis in die Häuser reicht, dann werden alle Leute von VDSL wegrennen und diese ganze Investition, die der Anbieter jetzt machen müsste, wird sich gar nicht mehr rentieren. Also das ist schon eine sehr verfahrene Situation.
Ja, vor allem, wenn dann über Monate nichts passiert, das ist ja für Leute, die darauf angewiesen sind, durchaus ein Problem, sage ich mal. Und wenn Mobilfunk auch nicht so hundertprozentig funktioniert, gibt es ja fast keine Möglichkeit.
Genau, das betrifft ja jetzt auch nicht nur, sage ich mal, private Verbraucher wie uns zum Beispiel. Das betrifft ja auch Geschäftsleute, die zum Beispiel ihre Kassensysteme dann übers Internet irgendwie angebunden haben. Und wenn wirklich, sage ich mal, im ganzen Dorf überhaupt kein Internet verfügbar ist, das ist dann schon richtig übel. Ja, also das ist in den Städten, kennen wir das ja, da hat man meistens dann noch eine Alternative, wenn es, sag ich mal, DSL ausfallen würde oder Glasfaser ausfallen würde, dann hätte man vielleicht noch einen TV-Kabelanschluss, den man schnell, oder man würde sich halt einfach, einfach einen mobilen Hotspot hinstellen. Meistens sind ja dann die drei Mobil- oder wenigstens eins von den drei Mobilfunknetzen einigermaßen gut ausgebaut, dann macht man sich da einen mobilen WLAN-Hotspot mit Mobilfunk als Anbindung. Und surft darüber dann auch mal einige Wochen, wenn es sein muss. Aber wenn halt außer dieser ursprünglichen Internetinfrastruktur gar nichts mehr da ist, dann wird's richtig übel.
Noch übler ist es, wenn es die Infrastruktur noch gar nicht gab. So eine Meldung hatte ich jetzt in einem Ortsteil von Nordheim, das ist nördlich von Göttingen in Niedersachsen, Neubaugebiet, alles versorgt, Wasser, Strom, alles da. Nur es gibt keine Telekommunikationsinfrastruktur. Die Telekom wollte dort ursprünglich Glasfaser ausbauen, bis 2025 alle Ortsteile, alle Stadtteile von Nordheim, auch die etwas abgelegenen Ortsteile. Tja, dann kam die Ukraine-Krise, kam die Preiserhöhung, die Telekom hat gesagt, das rechnet sich für uns nicht mehr, hat wieder abgesagt. Jetzt sagt die Stadt Nordheim, ja, die Firma, die das Neubaugebiet erschlossen hat, ist dafür verantwortlich, dass da auch Telekommunikation kommt. Die sagen, ja, uns sagen alle Telekommunikationsgesellschaften ab. Die Leute, die dort gebaut haben, sagen, hätten wir das gewusst, hätten wir da nie gebaut. Ist genau so eine schwierige Situation, nur dass es dort überhaupt noch nie was gab.
Genau, aber da denke ich, sollte es letztendlich organisatorisch nicht so schwierig sein, weil wir haben ja mittlerweile ein Recht auf Breitbandinternet, was eben auch mehr oder weniger einklagbar ist.
Ja, die Frage ist halt, in dem Zusammenhang merkwürdig, die BNetzA hat wohl noch nicht mal geantwortet auf eine Anfrage in der Sache. Das finde ich wiederum auch eher verbraucherfeindlich, sage ich jetzt mal.
Ja, das geht eigentlich nicht, weil gerade die Bundesnetzagentur ist diejenige, die eigentlich auch für den Fall genau. Dann vorgesehen ist, weil genau. sie muss ja, sag ich mal, auch in weißen Flecken zum Beispiel, also wenn es auch sonst irgendwo Flecken gibt, die noch überhaupt nicht mit Breitband ausgebaut sind, die Bundesnetzagentur muss ein Verfahren starten, wo sie praktisch diesen weißen Fleck ausschreibt. Dann können sich freiwillig Anbieter melden, die sagen, okay, ich versorge das. Und wenn sich niemand meldet, kann die Bundesnetzagentur einen verpflichten und wirklich regelrecht dazu bestimmen, dass er dort diesen Ort versorgt. Allerdings, muss man dazu sagen, haben die Leute, die dort wohnen, keinen Anspruch auf eine bestimmte Technik. Das kann also auch tatsächlich dann über Satellit sein. Wie gesagt, Starlink Terminal oder irgendwas anderes, Filiago, was es da noch alles gibt. Oder das kann auch tatsächlich dann über Mobilfunk sein, wenn die Netze da gut ausgebaut sind. Also das ist dann, sag ich mal,
die Kehrseite. Mobilfunk ist halt immer das Problem, was kostet eine Flatrate.
Genau, da müsste man dann in dem Fall natürlich einen LTE-Zuhause-Tarif nehmen. Also da würde man jetzt natürlich nicht einen wirklichen Mobilfunk-Tarif nehmen. Wie wir ja festgestellt haben, wo die Unlimited-Tarife in der letzten Zeit ja auch, wenn dann eher teurer als günstiger geworden sind.
Genau.
Also unter 70, 80 Euro kommst du da ja nicht weg. Und das ist ja für einen Festnetzanschluss eigentlich viel zu teuer. Also da müsste man dann schon gucken, dass man einen typischen LTE-Zuhause-Tarif halt bekommt, wo man jetzt vielleicht nicht ganz unlimitiertes Volumen hat, aber wo man halt zumindest dann, sag ich mal, so eine große Datenmenge hat, mehrere hundert Gigabyte, wo man sagt, okay, das reicht für mich als Single oder eine Familie, wo jetzt die Kinder vielleicht noch klein sind und noch nicht den ganzen Tag Netflix rauf und runter gucken, da würde das vielleicht dann reichen. Aber ob das wirklich eine Dauerlösung ist, das wage ich zu bezweifeln. Also ich denke, dass die Regulierung da vielleicht auch noch mal angepasst werden muss in dem Bereich, dass man wirklich auch Anspruch auf eine gewisse Technik hat, zumindest jetzt in der Übergangszeit vielleicht noch VDSL oder TV-Kabel oder später dann eben auch Anspruch auf Glasfaser. Aber dann muss halt wirklich auch die Bundesnetzagentur diejenige sein, die dann in die Pötte kommt und dieses Amt, was sie da hat, wirklich auch wahrnimmt und da den Verbrauchern hilft.
Ja, ich verstehe es in dem Fall vor allen Dingen nicht, was da so kompliziert ist, zumal ja die Erschließungsfirma auch schon Leerrohre gelegt hat. Also es entstehen ja nicht mal Kosten für den Tiefbau, es müssen einfach nur die Leitungen gezogen werden. Irgendwo muss ja dann mal wieder irgendein Verteiler sein. Also es ist ja nicht mal so, dass das jetzt Unsummen erstmal für den Tiefbau verschlingen würde. Also ganz nachvollziehbar ist das für mich ehrlich gesagt nicht.
Ja, man muss halt auch gucken, dass da wirklich Kostenrechner sitzen. Also da schlägt wirklich, sag ich mal, die Stunde der BWLer, die jetzt halt nicht nur sich das angucken, was kostet dieser Ausbau oder was würde das jetzt kosten, da die Leerrohre zu verlegen und die Anschlüsse in den Häusern vielleicht noch bereitzustellen. Wie gesagt, Beispiel Deuselbach, da könnte man schon, sag ich mal, diese Infrastruktur könnte man bestimmt noch mal reparieren. Aber dann hast du da so ein Dorf oder wie jetzt bei dir vielleicht so ein Wohngebiet irgendwie, wo vielleicht, nehmen wir mal irgendeine Zahl, das sind vielleicht 300 Leute, die da wohnen. Das sind dann vielleicht 150 Haushalte. Und dann guckt man halt, okay, das sind 150 Haushalte, da gibt's dann so und so viele Leute, die sind vielleicht jetzt auch nicht so zahlungskräftig. Okay, Häuslerbauer sind wahrscheinlich zahlungskräftig, aber die müssen halt auch gucken, wie sie das mit der monatlichen Belastung dann stemmen, wenn sie ein Haus abbezahlen müssen. Also die werden dann wahrscheinlich auch nicht 90 oder 100 Euro für einen Glasfasertarif bezahlen, sondern die sagen sich, ach, wenn ich einen günstigen Internettarif irgendwie für 20, 30 oder 40 Euro im Monat bekommen kann, sage ich mal ein günstiges DSL 50 vielleicht, VDSL 50 zum Beispiel für 30, 35 Euro, das reicht mir doch. Ich muss auch im Homeoffice nur, sage ich mal, mit Texten arbeiten, jetzt nicht irgendwie Videoschnitt oder sowas machen. Und dann, wie gesagt, dann schlägt die Stunde der BWLer. Und die sagen dann, okay, 150 Leute, die nur 30 Euro im Monat bezahlen, wo die Gefahr besteht, dass die nach 2 Jahren wieder wechseln. Ja, das rentiert sich nicht. Und dann machen die das nicht. Das ist schon übel.
Ja, bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Gerade auch in dem Fall, wenn es da neue Entwicklungen gibt und wir die mitbekommen, berichten wir natürlich auch drüber. Das ist ja auch ganz klar.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, da hat sich ja überhaupt schon einiges getan. Also dass man zum Beispiel ein Recht darauf hat, wenn das Internet ausfällt, dass man dann für die Ausfalltage eine Entschädigung bekommt. Wie gesagt, dass wenn der Anschlusswechsel zu einem anderen Anbieter fehlschlägt, dass man dann Entschädigungszahlungen geltend machen kann. Also da hat sich in der Rechtslage schon einiges geändert. Mittlerweile zugunsten der Verbraucher, aber am Ende sind wir damit noch lange nicht. Also da muss in vielen Bereichen, wie wir es jetzt gerade auch gesagt haben, schon noch einiges passieren in der Zukunft.
Ja, das werden wir auf jeden Fall natürlich bei teltarif.de auch weiter begleiten, das ist ja klar.
Auf jeden Fall.
Dann danke ich dir für den heutigen Podcast und wir hören uns demnächst wieder und lesen uns tagtäglich auf teltarif.de.
Alles klar.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Während wir die Podcast-Moderatoren bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.